zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
In einer Zeit der Mauern und der Angst ist Bartholomäus eine Brücke und eine Stimme des Mutes, ein geistlicher Führer, dessen moralische Klarheit uns daran erinnert, was Menschlichkeit sein kann. Diese Worte, Eure Allheiligkeit, liebe Schwestern und Brüder, diese Worte über den Mann, den wir heute mit diesen beiden Ökumenepreisen ehren, stammen von keinem Geringeren als Kofi Annan, dem früheren Generalsekretär der Vereinten Nationen. Sie sind umso gewichtiger, als sie aus dem Munde eines Menschen kommen, der nicht als Religionsvertreter spricht, sondern als Repräsentant der weltweit wichtigsten Vertretung der Staaten, mit ihren jeweils völlig unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen. Es zeigt, der ökumenische Patriarch ist nicht nur einer der wichtigsten religiösen Impulsgeber unserer Zeit, sondern genießt auch weit über die Grenzen der Religionen hinaus hohes Ansehen. Er ist ein Patriarch mit globaler Vision und sanfter Kraft. Der ökumenische Patriarch Bartholomäus ist ja von vielen beschrieben worden. Und die Prädikate, die man, wenn man das liest, dabei findet, sind wirklich eindrucksvoll. Bescheiden und doch mutig, sanftmütig und doch entschlossen, intellektuell brillant, seelsorgerisch mitfühlend und ökologisch prophetisch. Er ist ein Brückenbauer, er ist ein moralischer Kompass, ein Verteidiger der Stimmlosen und eine dienende Führungspersönlichkeit, die tief in der orthodoxen Tradition verwurzelt ist und gleichzeitig radikal offen für die Welt ist. Persönlich habe ich ihn schon 2014, damals als bayerischer Landesbischof, kennengelernt, als er in München die Ehrendoktorwürde der LMU, der Ludwig-Maximilians-Universität, entgegennahm und wir danach zusammen mit Reinhard Kardinal Marx ein ökumenisches Symposium zum Thema Nachhaltigkeit abhielten. 2 Jahre später, dann schon als EKD-Ratsvorsitzender in Istanbul, durfte ich dann die herzliche Gastfreundschaft seiner Allheiligkeit erfahren. Damals schenkte er mir dieses Kreuz. Ein Kreuz, das ich jetzt bei allen wichtigen Anlässen in meinem Amt als Vorsitzender des Weltkirchenrats trage. So spüre ich auch durch dieses äußere Zeichen eine innere Verbindung zu ihm persönlich, aber auch zur ganzen orthodoxen Weltchristenheit. Im Reformationsjubiläumsjahr 2017 hat Patriarch Bartholomäus uns dann in Deutschland mit einem Besuch in Tübingen beehrt, bei dem er die Ehrendoktorwürde der Universität Tübingen entgegennahm. Wie viele Ehrendoktorwürden es inzwischen sind, weiß ich gar nicht. Und bei dem wir den ökumenischen Dialog fortführten, den es bereits im 16. Jahrhundert gegeben hatte, in Gestalt eines 7 Jahre lang dauernden Briefwechsels zwischen lutherischen Theologen in Tübingen und dem damaligen Patriarchen von Konstantinopel, Jeremias II. So alt sind diese ökumenischen Bemühungen schon. Ein ganz besonderes Erlebnis, aber auch eine ganz besondere Ehre, es war schon die Rede davon, war die Einladung, die er mir zu einem Ereignis zukommen ließ, das Kirchengeschichte geschrieben hat und das sicher als einer der Höhepunkte, wenn nicht der Höhepunkt seiner gesamten bisherigen Amtszeit gelten kann. Das panorthodoxe Konzil in Kreta. Trotz des Fernbleibens der russisch-orthodoxen Kirche und einiger weniger weiterer Kirchen in der Folge, gelang es dem ökumenischen Patriarchen, das Konzil zu einem Markstein orthodoxer Kirchengeschichte zu machen. Die Texte des Konzils zeigen eine tiefe Verwurzelung in der Tradition und markieren zugleich eine Öffnung gegenüber der heutigen Welt, durch die der Schatz der Tradition für Menschen von heute neu zugänglich wird. Ich gestehe, dass ich der Veröffentlichung der Abschlusstexte damals mit einer Mischung aus freudiger Erwartung, aber auch mit einem gewissen Bangen entgegengesehen habe. Würde darin die ökumenische Aufgeschlossenheit des Ehrenoberhaupts der weltweiten Orthodoxie Niederschlag finden? Würde die Tür für den weiteren Weg zur Einheit der Kirchen sich öffnen? Oder würden die Bremser die Oberhand gewinnen? Ich bin dankbar und froh nach Hause gefahren, weil ich in den Texten des panorthodoxen Konzils den Geist seiner Allheiligkeit wiederfinden konnte. An uns als ökumenische Gäste gewandt, betonte der Patriarch am Ende des Konzils auf Englisch seine Dankbarkeit für unsere Anwesenheit und dafür, dass wir und unsere Kirchen für den Erfolg des Konzils gebetet hätten. Wir alle, so sagte er, bestätigen den Wert des Dialogs mit allen christlichen Kirchen. Und tatsächlich unterstreicht das Abschlussdokument in seinem Teil über die Beziehungen der orthodoxen Kirche zur übrigen christlichen Welt ausdrücklich, dass der orthodoxen Kirche, und jetzt zitiere ich, der Geist der Ökumenizität und Menschenliebe eigen ist und sie sich immer um die Wiederherstellung der Einheit der Christen gemüht habe. Von daher, so heißt es weiter, ist die Mitwirkung der Orthodoxen in der Bewegung für die Wiederherstellung der Einheit mit anderen Christen in der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche in keiner Weise der Natur und Geschichte der orthodoxen Kirche fremd. Es ist dies Ausdruck des apostolischen Glaubens und der Überlieferung in neuen historischen Umständen. Zitat Ende. Auch wenn mir 2016 noch nicht mein jetziges Amt anvertraut war, habe ich mich schon damals sehr gefreut, dass die Konzilstexte den Wert der Mitwirkung der orthodoxen Kirche im Weltkirchenrat mit seinen 352 Kirchen in 120 Ländern und 600 Millionen Mitgliedern ausdrücklich bekräftigt haben. Eines der wichtigsten Organe in der Geschichte der ökumenischen Bewegung, so heißt es in Ziffer 16 des Ökumene-Dokuments, ist der Weltkirchenrat. Einige orthodoxe Kirchen waren unter seinen Gründern und später sind alle seine Mitglieder geworden. Als ein strukturiertes interchristliches Organ erfüllt der Weltkirchenrat, wie auch andere zwischenchristliche Organisationen und regionale Organe, die werden dann auch aufgezählt, eine wichtige Aufgabe im Werk der Erreichung der Einheit der christlichen Welt. Zitat Ende. Die orthodoxen Ortskirchen, die Mitglieder des Weltkirchenrats sind, so geht es dann weiter, nehmen voll und gleichberechtigt teil in der Struktur des Rates und leisteten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ihren Beitrag zum Zeugnis der Wahrheit und der Förderung der Einheit der Christen. Dass das tatsächlich so ist, kann ich aus meiner täglichen Arbeit nun aus vollem Herzen bestätigen. Die Orthodoxie ist kein Zusatz zum ÖRK, Ökumenischer Rat der Kirchen. Ich sage immer lieber Weltkirchenrat, wörtliche Übersetzung von World Council of Churches. Sie ist kein Zusatz, sie ist Teil seiner Seele. Ohne sie würde der Rat einen Teil seiner Kernidentität verlieren. Und auch persönlich kann ich nur sagen, viele der orthodoxen Schwestern und Brüder sind mir zu Freunden geworden. Und ich danke Gott für die ökumenische Gemeinschaft, die mein Leben so sehr bereichert. Ich erlebe die Ökumene des Herzens, von der die Karlsruher Vollversammlung in ihrem Einheitsdokument 2022 gesprochen hat, bei unseren Versammlungen als Realität. Dass wir fast alle unsere Beschlüsse nach einer von ehrlichem Zuhören geprägten Debatte, auch kontroversen Debatte, dass wir all unsere Dokumente, fast all unsere Dokumente und Statements am Ende im Konsens beschließen können, mit der orangenen Karte, die Konsens signalisiert, die ich dann, wenn ich frage, show me cards, dann zeigen sie mir alle die Karte und sie sind orange am Ende. Für mich ist das jedes Mal ein Wunder, ein ökumenisches Wunder, was ich da erlebe. Es gibt sie, die Zeichen der Einheit, der ökumenischen Einheit. Es gibt sie immer wieder. Und es ist mir eine große Freude, dass ich Sie, Eure Altheiligkeit, und nun wage ich auch zu sagen, lieber Bruder Bartholomäus, dass ich Sie nun noch regelmäßiger sehe, ob nun bei Ihrem Besuch in der ökumenischen Zentrale, im ökumenischen Zentrum in Genf vor 2 Jahren, wo Sie bei der Eröffnung der letzten Zentralausschusssitzung gepredigt haben, oder in jüngster Zeit bei traurigen Anlässen des Begräbnisses von Erzbischof Anastasios von Albanien in Tirana, einem Leuchtturm der Ökumene, oder eben natürlich von Papst Franziskus. Und dann kurz danach aber eben auch bei dem freudigen Anlass der Einführung von Papst Leo dem 14. Gerade das langjährige Wirken seiner Allheiligkeit im Weltkirchenrat zeigt, wie sehr die Ökumene ihm ein Herzensanliegen ist. Ab 1975, also lange vor Beginn seiner Amtszeit als ökumenischer Patriarch, war er Mitglied der ÖRK-Kommission für Glauben und Kirchenverfassung und hatte 8 Jahre lang das Amt des Vizepräsidenten inne. Im Januar 1991 leitete er als Metropolit die orthodoxe Delegation für die 7. Vollversammlung des Weltkirchenrats in Canberra, Australien. Auf dieser Tagung brachte er auch die orthodoxen Einwände gegenüber Positionen des Weltkirchenrats ein, die theologisch von wesentlichen orthodoxen Überzeugungen abwichen. Aber im Gegensatz zu einigen anderen orthodoxen Kirchenmännern war er ein starker Befürworter der Aufrechterhaltung ausgedehnter Kontakte mit anderen Kirchen. Bis heute bin ich unendlich dankbar, dass die Differenzen der 90er Jahre nicht zu einem Bruch geführt haben. Es wäre für uns als Weltkirchenrat eine Amputation gewesen. Wesentliche Glieder am Leibe würden fehlen. Auch jetzt noch danke für Ihren Einsatz dafür. Was ist die Wurzel seines ökumenischen Engagements? Ich hatte die Ehre, zu der deutschen Übersetzung des Buches mit dem Titel Begegnung mit dem Mysterion, in dem der ökumenische Patriarch das orthodoxe Christentum für Menschen von heute verständlich erklärt, ein Vorwort beizutragen. Wenn man das Buch liest, dann stößt man immer wieder auf Begriffe wie Beziehung, Begegnung, Gemeinschaft, Miteinander teilen, Austausch und Dialog. Diese Begriffe kennzeichnen sein Denken, aber auch seine ganze Persönlichkeit. So habe ich ihn selbst immer wieder kennengelernt. Eine geistliche Führungspersönlichkeit, der als Ehrenoberhaupt der orthodoxen Christenheit höchste Würde zukommt, der aber zugleich einfach Mensch ist und der genau darin die Liebe Jesu Christi ausstrahlt, von der er spricht. Es ist die Zugewandtheit, die jede Begegnung mit ihm zur Freude macht. Und man spürt, wie darin das zum Ausdruck kommt, was er theologisch so inspirierend beschreibt. Der Mensch ist geschaffen zum Bilde Gottes. Als Christen verstehen wir Gott als den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Deswegen heißt von Imago Dei, Ebenbild Gottes zu sprechen, immer auch von Imago Trinitatis zu sprechen. Gott ist in sich selbst Beziehung. Wo wir wirklich Menschen sind, wo wir wirklich Gottes Ebenbild sind, da können wir deswegen nur Beziehung, in Beziehung sein. Mensch sein heißt immer auch Gemeinschaft. Deswegen verleugnen Egoismus und Gier unser Menschsein. Dabei spielen für den ökumenischen Patriarchen gerade die kleinsten und verletzlichsten Glieder der Gemeinschaft eine besondere Rolle. Aufgrund seines großen Engagements für Initiativen zur Förderung der Rechte und der Würde von Kindern auf der ganzen Welt wurde er auch Patriarch der Kinder genannt. Patriarch Bartholomäus sieht den Beziehungs- Charakter des Menschseins nicht nur auf die Beziehung zwischen Menschen bezogen, sondern auch auf die Beziehung zwischen Mensch und außermenschlicher Natur. Mit guten Gründen, es ist schon gesagt worden, wird er deswegen auch der grüne Patriarch genannt. Aus meiner Sicht ist das ein echter Ehrentitel, der nicht nur ein thematisches Interesse, sondern eine tiefe theologische Überzeugung widerspiegelt. Der Schöpfungsgedanke hat in der orthodoxen Theologie schon immer eine zentrale Rolle gespielt. In den letzten Jahrzehnten sind die damit verbundenen Themen in der orthodoxen Kirche auch immer ausdrücklicher mit der ökologischen Fragestellung verbunden worden. 1989 erklärte der damalige ökumenische Patriarch Dimitrios I. den 1. September, mit dem im heiligen Kalender der orthodoxen Kirche ein neues Jahr beginnt, zum Tag besonderen Dankens und Bittens für die Schöpfung. Internationale öffentliche Aufmerksamkeit fanden die Symposien, die unter der Schirmherrschaft und aktiven Teilnahme von seinem Nachfolger Patriarch Bartholomäus jeweils unter Beteiligung internationaler Wissenschaftler und Theologen auf Schiffen stattfanden. Und man darf hier vielleicht auch ausdrücklich erwähnen, weil der eine der beiden Preise ja aus Niederaltaich kommt, dass auch beim Donaugebet, wo für die Ökologie die Stimme erhoben wurde, der ökumenische Patriarch zugegen war und wichtige Impulse gegeben hat. In seiner Ansprache zu einem dieser großen Symposien, zum Schwarzmeersymposium 1997, hat Bartholomäus deutlich gemacht, welcher theologischen Grundlage sich sein Engagement verdankt. So stehen wir vor der Natur, sagt er, mit der gleichen Bekräftigung ihres Eigenwertes wie der, mit der der Schöpfer aller Dinge sie als sehr gut charakterisiert hat. Gleichzeitig stellen wir uns indessen der Realität der Hierarchie, die dem Bauplan der kosmischen Fülle innewohnt. Hierarchie jetzt nicht negativ konnotiert, sowohl in ihren materiellen als auch in ihren spirituellen Dimensionen. Und wir weisen jeden ihrer Teile den ihm eigenen Ort zu. Weder machen wir aus der Natur einen absoluten Wert, noch missachten wir sie bis zur absoluten Negation. Zitat Ende. Was der ökumenische Patriarch hier beschreibt, ist eine eindrucksvolle Verbindung von Spiritualität und Ethik. Das sich versenken in die göttliche Liturgie und die Ausbeutung der Erde sind wie Feuer und Wasser. Das Missverständnis der Sonderstellung des Menschen als Lizenz zur Ausbeutung, genau das wird hier theologisch überwunden. Die orthodoxe Theologie betrachtet die Menschheit, sagt er, als Teilhaberin an einer königlichen, jedoch nicht tyrannischen Dimension. Der Glaube an die Haushalterschaft und den Dienst der Menschheit innerhalb der Schöpfung ist von einem tiefen Sinn für Gerechtigkeit und für Mäßigung geprägt. Angesichts der deutlich sichtbaren besonderen Auswirkungen des Klimawandels, ganz besonders auf die Armen, die oft die ersten Opfer sind für etwas, was sie am wenigsten verurteilt hat, gebraucht er starke Worte, um den Zusammenhang zwischen Spiritualität und Ethik zum Ausdruck zu bringen. Und ich zitiere nochmal: Eine Gesellschaft, die das Gebot ignoriert, sich um alle Menschen zu kümmern, ist eine Gesellschaft, die die Schöpfung Gottes misshandelt, die natürliche Umwelt eingeschlossen. Das kommt Gotteslästerung gleich. Aber nicht nur um Gerechtigkeit zwischen den jetzt Lebenden geht es, sondern auch um Generationengerechtigkeit. Es ist ein Zeichen von Arroganz, sagt er, anzunehmen, dass wir Menschen allein diese Welt bewohnen. Aus dem gleichen Grund ist es auch Arroganz, sich vorzustellen, dass nur die heutige Generation diese Erde bewohnt. Das alles sind starke Worte. In unseren aktuellen Diskussionen werden solchen Worten oft Moralismus-Etikette angehängt. Dass seine Allheiligkeit über jeden Moralismus-Verdacht erhaben ist, zeigt seine immer wieder deutlich zum Ausdruck kommende Freude am Leben, an anderen Menschen und an der Natur, die in einer tiefen Freude an Gott verwurzelt ist. Der Schlüssel dafür ist das Gebet und die Liturgie. Das Gebet und die Liturgie, sagt er, hilft uns, alle Menschen und alle Dinge anzunehmen. Nicht aus Angst oder Notwendigkeit, sondern mit Liebe und Freude. Wir lernen dann, uns um Pflanzen und Tiere, Bäume und Flüsse, Berge und Meere, die gesamte Menschheit und die ganze natürliche Umwelt zu kümmern. Wir entdecken dann Freude, anstatt Kummer zu bereiten, in unserem Leben und in unserer Welt. Man möchte in die Welt hinausrufen, hört diese Worte. Glück besteht nicht aus immer mehr Reichtum und der damit einhergehenden Umweltzerstörung. Weniger kann wirklich mehr sein. Öffnet euch für die Erfahrung, dass das, was auf den ersten Blick als Verzicht erscheinen mag, sich am Ende als Gewinn an Lebensglück und als Gewinn an spiritueller Kraft erweisen könnte. Wenn Patriarch Bartholomäus von Umkehr, von Metanoia spricht, dann meint er nicht Sauertöpfigkeit oder Selbstoptimierungsstress, sondern Einladung zur Freude. Zur Freude in und an Gottes Schöpfung. Genauso werden wir als Weltkirchenrat diesen Begriff verstehen, wenn wir damit übernächste Woche bei der Zentralausschusssitzung des Weltkirchenrats in Johannesburg eine weltweite Dekade für Klimagerechtigkeit ausrufen und auf den Weg bringen werden. Die Spuren des Wirkens seiner Allheiligkeit sind auch unübersehbar, wenn wir in diesem Jubiläumsjahr, in dem wir 1700 Jahre Nicäa feiern, eine ökumenische Initiative weltweit vorantreiben, die seit einem Jahr eine große Dynamik gewonnen hat. Im März 2024 fand in Assisi ein inspirierendes ökumenisches Treffen statt. Vertreter verschiedener weltweiter Kirchenfamilien kamen zusammen, um über die Möglichkeit nachzudenken, ob wir nicht diesen 1700. Jahrestag von Nicäa zum Anlass nehmen könnten, um ein neues Schöpfungsfest ins Kirchenjahr zu installieren. Also weltweit das, was die Orthodoxie durch den Patriarchen schon angestoßen hat, nämlich den 1. September oder die Zeit drumherum, das wirklich fest eben auch in der westlichen Christenheit in den Kirchenjahreskalender aufzunehmen. Also nicht nur zwei Christusfeste zu feiern, Weihnachten, Ostern, ein Fest des Heiligen Geistes zu feiern, Pfingsten, sondern auch ein Fest Gott des Schöpfers zu feiern und es überall auf der Welt zum Anlass zu nehmen, um hinzuweisen auf den wunderbaren Charakter von Gottes Schöpfung, Gott dafür zu loben und ihm zu danken und gleichzeitig in aller Klarheit hinzuweisen auf die Bedrohung, die durch die Art, wie der Mensch mit der außermenschlichen Natur umgeht, für die gesamte Schöpfung entstanden ist. Das ist der Impuls und Patriarch Bartholomäus hat bei dieser Konferenz eine ganz wichtige Grußbotschaft zur Unterstützung geschickt. Auch der Primas der Anglikaner, der Erzbischof von Canterbury, hat ebenfalls das unterstützt. Und 3 von 5 katholischen kontinentalen Bischofskonferenzen haben diese Idee inzwischen unterstützt. Bei einer Folgekonferenz jetzt gerade Anfang Mai kamen fast alle Kirchenfamilien, Spitzenvertreter der Kirchenfamilien zusammen. Und dieser ganze Prozess hat eine ganz neue Dynamik gewonnen. Vielleicht wird also von diesem Jubiläumsjahr Nicäa ein historisch wirksamer Impuls ausgehen für dieses neue Fest im Kirchenjahr. Anhand des Themas Schöpfung ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden, wie sehr die Stimme des ökumenischen Patriarchen heute gebraucht wird. Es ist eine ökumenisch hochgeschätzte, geachtete globale kirchliche Stimme. Aber es ist eben auch, und das ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden, eine hochgeachtete globale moralische Stimme. Er hat sich für den Frieden in der Ukraine, für die Rechte von Flüchtlingen, für den interreligiösen Dialog, den man nochmal ausdrücklich unterstreichen muss, und für eine globale Wirtschaft eingesetzt, die sowohl die Menschen als auch den Planeten respektiert. Er hat vor großen internationalen Institutionen gesprochen, die sind schon genannt worden. Er verkörpert das Beste, was religiöse Führung sein kann. Weder sektiererisch sich abgrenzen, noch selbst sorgend nur selbst beschützen, sondern prophetisch und offen und tief verwurzelt in Mitgefühl. Wenn wir ihn heute ehren, dann ehren wir nicht einfach einen Kirchenführer. Wir ehren eine Vision von der Menschheit, die mit der Schöpfung versöhnt ist, von den Kirchen, die miteinander versöhnt sind und von einer Welt, die noch an Gerechtigkeit und Barmherzigkeit glaubt. Eure Allheiligkeit, lieber Bruder Bartholomäus, Sie sind ein Segen für die Kirche und Sie sind ein Segen für die Menschheit. Heute bekommen Sie diese beiden wunderbaren Ökumene-Preise. Ich kann nur sagen, es hat genau den Richtigen getroffen. Und ich gratuliere von Herzen zu diesen Preisen. Danke.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.